Der Abend kam, die Nacht begann und Masklin befürchtete, dass die Menschen auch weiterhin im Kaufhaus blieben. Einer von ihnen, ausgerüstet mit einer Taschenlampe und mehreren Werkzeugen, untersuchte lange Zeit den Sicherungskasten und die Kabel im Keller. Schließlich stapfte er davon, brummte verärgert und schlug die Tür hinter sich zu. Nach einer Weile ging das Licht in der Garage an. In den Wänden raschelte und knisterte es. Eine dunkle Flut floss unter den Bänken hervor. Einige der jüngeren Wichte trugen Fäden mit Haken, die sie am Lastwagen hochwarfen. Flinke Kletterer begannen mit dem Aufstieg. Andere brachten dickere Seile mit. Man befestigte sie an den Fäden, zog sie rasch nach oben. Masklin eilte durch den endlosen Schatten des Lasters und erreichte die ölige Dunkelheit unter dem Motor, wo Dorkers Mitarbeiter ihre Ausrüstung in Stellung brachten. Der alte Erfinder befand sich im Führerhaus und wühlte zwischen den dicken Drähten herum. Etwas zischte und unmittelbar darauf leuchtete eine Lampe.
»Na bitte«, brummte Dorkas zufrieden. »Jetzt können wir wenigstens sehen, woran wir arbeiten. Also los, Jungs, geben wir uns Mühe!«
Als er sich umdrehte und Masklin sah, wollte er zunächst die Hände hinterm Rücken verbergen, überlegte es sich dann aber anders. Sie steckten in den abgeschnittenen Fingern von Gummihandschuhen.
»Oh«, sagte Dorkas, »habe dich gar nicht bemerkt. Eine Art Betriebsgeheimnis. Die Elektrizität kann nicht in Gummi beißen.«
Er duckte sich, als mehrere Wichtel einen langen Balken durchs Führerhaus schwangen und ihn mit dem Schalthebel verbanden.
»Wie lange dauert's noch?« rief Masklin, als eine andere Gruppe Garn entrollte. Es ging ziemlich laut zu. Fäden wurden gespannt, Holzstücke in alle Richtungen getragen. Der Jäger hoffte inständig, dass diesen Aktivitäten eine Planung zugrunde lag.
»Etwa eine Stunde«, antwortete Dorkas und fügte gutmütig hinzu, »wir werden schneller fertig, wenn uns niemand im Weg steht.«
Masklin nickte und erforschte den rückwärtigen Bereich des Führerhauses. Der Lastwagen war alt und er entdeckte ein für Kabel bestimmtes Loch, das auch einem Gnom genug Platz bot, zumindest einem Schlanken. Er schob sich hindurch, fand eine weitere Öffnung und gelangte in den hinteren Teil des Lasters. Die ersten Gnomen an Bord hatten eine Latte heraufgezogen, die als Laufplanke diente. Die anderen Passagiere kraxelten darüber hinweg. Masklin hatte Oma Morki gebeten, hier die Aufsicht zu führen. Die alte Frau verstand es meisterhaft, furchterfüllten Leuten ihren Willen aufzuzwingen.
»Steil!«
rief sie einem dicken Wicht zu, der auf halbem Wege verharrte und sich nicht mehr weiterwagte.
»Das nennst du steil? Ein Spaziergang ist es, jawohl! Möchtest du, dass ich komme und dir helfe?«
Diese schreckliche Drohung genügte. Der Dicke setzte sich sofort in Bewegung, lief den Rest der Strecke und wankte mit einem erleichterten Schnaufen in den Schatten der großen Ladefläche.
»Alle sollten sich einen weichen Platz suchen«, riet Masklin, »wegen der möglichen Erschütterungen und so. Und schick die kräftigsten Gnomen ins Führerhaus. Dort brauchen wir jede Hilfe, die verfügbar ist, glaub mir.«
Oma Morki nickte und trieb eine Familie an, die auf der Laufplanke stehen geblieben war. Masklin blickte auf den endlosen Strom aus Leuten hinab, die in den Lastwagen kletterten. Viele von ihnen taumelten unter dem Gewicht schwerer Beutel und Taschen. Seltsam. Er hatte jetzt das Gefühl, alles in die Wege geleitet zu haben. Die Evakuierung des Kaufhauses lief wie etwas, das gut lief. Entweder gelang der Plan oder er gelang nicht. Entweder konnten die Gnomen gut zusammenarbeiten oder sie konnten es nicht. Er erinnerte sich an das Bild von Gulliver. »Wahrscheinlich nur das Ergebnis besonders fantasievoller Fantasie«, meinte Gurda. Nun, Bücher enthielten oft Dinge, die es in der Realität gar nicht gab. Trotzdem fand Masklin Gefallen an der Vorstellung, dass die Gnomen sich lange genug über etwas einig waren, so wie die kleinen Männer und Frauen im Buch.
»Nun, es scheint jetzt alles zu klappen«, sagte er ziemlich unsicher. »Sieht ganz danach aus«, erwiderte Oma Morki. »Vielleicht wäre es sinnvoll festzustellen, was die Kisten enthalten«, fügte Masklin hinzu. »Wenn wir anhalten, bleibt uns möglicherweise nur wenig Zeit, um...«
»Ich habe Turret damit beauftragt«, unterbrach ihn Oma. »Sei unbesorgt!«
»Oh«, Masklin nickte. »Gut«,
er fühlte sich plötzlich überflüssig. Aus reiner, nun nicht aus Langeweile, denn das Herz klopfte ihm bis zum Hals, Unruhe, kehrte er ins Führerhaus zurück. Dorkas Wichte hatten bereits eine hölzerne Plattform über dem Lenkrad gebaut, direkt vor dem großen Fenster.
Der Erfinder stand auf dem Boden und exerzierte mit den Einsatzgruppen.
»Also, schön! Und jetzt, erster Gang!« »Pedal nach unten, 2, 3,
ließ sich das Beschleunigungsteam vernehmen.
»Hebel nach oben, 2, 3,
antworteten die Wichte am Schalthebel.
»Pedal nach oben, 2, 3, 4.
Der Leiter des Kupplungsteams winkte Dorcas zu.
»Gang eingelegt!« »Das war absolut mies!« schimpfte der Erfinder. »Was ist mit der Beschleunigungsgruppe passiert, hä? Bringt das Pedal nach unten!«
»Entschuldige bitte, Dorcas.« Masklin berührte den alten Gnom an der Schulter.
»Übt auch weiterhin«, befahl Dorcas. »Bis hoch zum 4. Gang. Es muss reibungslos laufen, klar?«
»Ja. Was ist denn?«
»Oh, du bist's.«
»Ja, ich bin's«, bestätigte Masklin. »Bald sind alle an Bord. Wann seid ihr hier soweit?«
»Dieser Haufen aus Idioten lernt es nie.«
»Oh.«
»Deshalb können wir jederzeit losfahren und unterwegs Erfahrungen sammeln. Das Lenken zum Beispiel lässt sich erst üben, wenn der Laster rollt.«
»Wir schicken dir noch mehr Helfer«, kündigte Masklin an.
»Oh, ausgezeichnet. Genau das hat mir gefehlt. Noch mehr Leute, die nicht imstande sind, rechts von links zu unterscheiden.«
»Wie willst du wissen, wohin gesteuert werden muss?«
»Semaphore«, sagte Dorcas fest.
»Semaphore?«
»Signalisieren mit Flaggen. Du erklärst dem Burschen auf der Plattform, wohin du fahren willst, und ich beobachte seine Signale. Mit einer Woche mehr Zeit hätte ich vielleicht eine Art Telefon installieren können.«
»Flaggen?« sagte Masklin. »Und das funktioniert?«
»Das will ich stark hoffen. Später probieren wir es aus.«
Und jetzt war es später.
Die letzten Nomenkundschafter kletterten in den Lastwagen. Hinten hatten es sich die meisten Leute so bequem wie möglich gemacht und lagen hellwach in der Dunkelheit. Masklin stand auf der Plattform zusammen mit Angalo, Gurda und dem Ding. Gurda wusste noch weniger von Lastern als Masklin, aber man hielt es für besser, dass er zugegen war. Immerhin stahlen sie einen Lastwagen von Arnold Bros, gegründet 1905, und vielleicht wurden Erklärungen notwendig. Angalo hatte zunächst versucht, sich von Bobo begleiten zu lassen, doch damit rief er allgemeinen Unwillen hervor, insbesondere den des Draußenlass, der die Ratte zur Ladefläche verbannte. Auch Grimma war zugegen. Gurda wollte von ihr wissen, warum sie sich im Führerhaus aufhielt, und die junge Nomin stellte ihm die gleiche Frage. Beide sahen Masklin an.
»Sie hilft mir beim Lesen«, sagte er und versuchte, sich seine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Trotz großer Bemühungen kam er mit geschriebenen Worten noch immer nicht gut zurecht. Es schien dabei einen Trick zu geben, den man beherrschen musste. Grimma hingegen fiel es überhaupt nicht schwer, die Botschaft von Buchstaben zu deuten. Sie nickte selbstgefällig und schlug die Straßenverkehrsordnung vor Masklin auf.
»Bestimmte Dinge sind erforderlich«, sagte er unsicher. »Vor dem Losfahren muss man einen Spargel sehen.«
»In einen Spiegel«, warf Grimma ein.
»In einen Spiegel, ja«, bestätigte Masklin mit fester Stimme. »So steht es hier in dem Buch. Spiegel.«
Er richtete einen fragenden Blick auf Angalo, der mit den Schultern zuckte. »Keine Ahnung«, sagte der Sohn des Herzogs. »Der Fahrer sah immer wieder in den Spiegel, doch der Grund dafür ist mir ein Rätsel.«
»Geht es darum, nach irgendetwas Ausschau zu halten?«, erkundigte sich Masklin. »Oder schneidet man einfach nur eine Grimasse?«
Gurda holte tief Luft. »Was auch immer der Fall sein mag, wir müssen alle Vorschriften beachten.«
Er hob die Hand. »Dort oben ist ein Spiegel, hängt von der Decke herab.«
»Ihn ausgerechnet da zu befestigen?«
Masklin schüttelte den Kopf, warf ein Seil mit einem Haken und zog sich hoch.
»Siehst du irgendwas?« rief Gurda von unten. »Nur mich selbst.« »Na schön, komm jetzt zurück, diese Sache ist erledigt und nur darauf kommt es an.«
Masklin glitt zur Plattform, die unter ihm wackelte. Grimma starrte in die Straßenverkehrsordnung.
»Und dann muss man seine Absicht signalisieren«, verkündete sie. »Völlig klar.« »Signalgeber?«
Einer von Dorcas Assistenten trat schüchtern vor und hielt zwei weiße Flaggen nach unten.
»Ja, Ma'am?« »Sag, Dorcas«, Grimma sah zu den anderen, »sag ihm, dass wir soweit sind.« Entschuldige bitte, schnaufte Gurda. Wenn hier jemand bekannt gibt, dass wir so weit sind, dann bin ich das. Es steht mir zu, allen anderen mitzuteilen, dass wir so weit sind.
Er musterte Grimma verlegen.
Wir sind so weit. Zu Befehl, Ma'am!
Der Signalgeber winkte kurz. Unten ertönte die Stimme des Erfinders.
Alles bereit!
Also gut, murmelte Masklin. Wir brechen auf.
Ja,
sagte Gurda und warf Grimma einen durchdringenden Blick zu.
Haben wir irgendetwas vergessen?
Wahrscheinlich eine ganze Menge, befürchtete Masklin.
Nun, jetzt ist es zu spät,
meinte der neue Abt.
Ja.
Ja.
In Ordnung,
finde ich auch.
Sie schwiegen einige Sekunden lang.
Soll ich die Anweisung geben? Fragte Masklin schließlich.
Was haltet ihr davon, wenn wir Arnold Bros, gegründet 1905, bitten, uns seinen Schutz zu gewähren? Schlug Gurda vor. Wir verlassen das Kaufhaus, aber dies ist sein Lastwagen.
Er lächelte schief und seufzte.
Ich wünschte, er würde uns ein Zeichen schicken, damit wir wissen, dass er einverstanden ist. Es kann losgehen, rief Dorcas.